Drogen besorgt und an den Sohn weitergegeben. Aus mehreren Gründen. Heute ist bei uns ein Mann angeklagt, der aus vermeintlich guten Gründen Cannabis geholt und an seinen Sohn weitergegeben hat. Ein Tag hat dieser Prozess gedauert und wir hören gleich die Details dazu. Es ist wieder ein Fall aus den Thüringer Gerichten, frisch und aktuell, so wie Sie es von uns gewohnt sind. Und mehrere dieser Prozesse hören Sie bei uns alle zwei Wochen, immer montags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns ein Abo da lassen und jetzt geht's los.
ARD.
Wieder ein Fall, für den unsere Gerichtsreporterin Conny Hartmann in den Gerichtssaal gegangen ist und sie ist jetzt bei mir. Hi Conny.
Hallo Olli.
Wir sind heute im Landgericht in Erfurt und es ist angeklagt etwas, was ich so noch nicht gehört habe, ehrlicherweise. Aber erzähl du doch, worum geht's uns denn?
Es geht um die unentgeltliche Überlassung von Betäubungsmitteln an Minderjährige in 1500 Fällen. Dahinter verbirgt sich Folgendes. Angeklagt ist ein Vater, der soll seinem Sohn über Jahre hinweg Cannabis besorgt haben. Wir sind am Landgericht Erfurt. Es ist ein Angeklagter da. Neben ihm sitzt sein Verteidiger und auf der anderen Seite sitzt eine Staatsanwältin. Da habe ich mich schon ein bisschen gewundert. Es ging um Betäubungsmittel, aber die Staatsanwältin kommt aus dem Ressort sexueller Missbrauch. Kann ich später aufklären, warum das so ist. War nämlich kein Zufall. Und Landgericht ist besetzt mit drei Berufsrichtern in schwarzer Robe und zwei Schöffen. Dann liest die Staatsanwältin die Anklage vor, genauso wie ich es eben gesagt habe, mit dieser unentgeltlichen Überlassung und zwar über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Ab 2016 bis 2021, da hat der Sohn dann Anzeige erstattet. Und also mehr, als ich jetzt erzählt habe, stand auch in der Anklage nicht drin. Deswegen war es relativ spannend, ob sich der Angeklagte äußert und was er wohl sagen wird. Neben dem Angeklagten sitzt noch ein Dolmetscher. Der Angeklagte ist seit 2012 in Deutschland und kommt aus Afghanistan. Das spielt später noch eine Rolle, deswegen erwähne ich das jetzt schon noch.
Hat er sich geäußert?
Er hat sich als erstes über seinen Verteidiger geäußert. Dann hat der Verteidiger vorgelesen, dass sein Mandant das einräumt, also grundsätzlich einräumt, dass er seinem Sohn, der da wahrscheinlich, 13, 14 war vielleicht, als es losging, das Cannabis besorgt hat, weil er nicht wollte, dass der in schlechte Gesellschaft gerät, was er nämlich schon beobachtet hatte. Die Geschichte geht also so, dass der Vater über den Anwalt hat ausrichten lassen. Eine Lehrerin hat die Eltern darauf aufmerksam gemacht, dass der Sohn kifft. Und das war so ein bisschen unklar. Es ging erst um 5. bis 6. Klasse, 12, 13, dann war es doch 14. Aber alles, was so lange her ist, lässt sich natürlich relativ schlecht mit Bestimmtheit noch sagen. Und dann hat der Vater gesagt, er hat das nicht geglaubt und dann hat die, weil sein Sohn, es ist sein Stiefsohn, der macht sowas nicht. Und dann hat die Lehrerin noch eine afghanische Mitschülerin nämlich kommen lassen, die dem Vater das bestätigt hat, dass der kifft. Und der Angeklagte hat gesagt, alles Reden hat nicht geholfen. Er hat dann auch mitbekommen, dass sein Sohn da natürlich in schlechte Gesellschaft gerät, bei denen, wo er sich das Zeug besorgt. Und damit er da nicht in weitere Abhängigkeiten gerät, hat er ihm dann regelmäßig diese Betäubungsmittel besorgt. Er hat es so beschrieben, dass er jede Woche zum Bahnhof gegangen ist, dafür 10 Euro Marihuana gekauft hat. Und das hat er seinem Sohn dann mehr oder weniger zugeteilt die Woche über.
Geltliche Abgabe von Betäubungsmitteln an Jugendliche. Das heißt, das ist jetzt aber nicht so eine Art Dealer oder war der Vater am Ende dann so eine Art Dealer, kann man ja schon
logisch,
sagen.
Ja,
ne?
Ohne Geld halt.
Ohne Geld, ja. Aber das ist dann trotzdem strafbar, weil es
ja, selbstverständlich. An Minderjährige. Hallo? Also wir haben ja gerade die Diskussion, kann ich später auch noch was dazu sagen, weil sie ja auch eine Rolle gespielt hat. Wie kann man ja im Moment überall nachlesen und hören, wie gefährlich das Zeug für Minderjährige ist, was das in den Köpfen Jugendlicher anrichten kann. Nämlich, es kann Psychosen auslösen und Ich erzähle dir das noch, wie es in diesem konkreten Fall geendet ist. Das ist nämlich aus meiner Sicht so ein dramatischer Fall.
Weil die Geschichte jetzt des Vaters und des Verteidigers ist dann dementsprechend, er wollte seinem Sohn helfen. So kommt das jetzt rüber, ne?
Er wollte seinem Sohn helfen, damit er nicht in schlechte Gesellschaft gerät, obwohl er da schon gewesen ist. Und der Sohn hat sich dann eben, weil ihm das nicht mehr gereicht hat, auf der Straße doch wieder irgendwas anderes besorgt. Das hat der Vater dann sehr spät auch eingeräumt. Was ich noch dazu sagen möchte und muss, was der Vater sehr bezweifelt hat, war die Anzahl der Fälle. 1500. 500. Also das wäre sehr viel weniger gewesen und sehr viel später. Und da hatte die Staatsanwältin schon gesagt, sie hat schon bei den 1500 Fällen einen Sicherheitsabschlag reingemacht. Aber wie will man nach so langer Zeit das noch genau aufdröseln? Und ich will es auch gleich vorwegnehmen. Der Sohn ist nicht als Zeuge gehört worden im Gerichtssaal. Ich kann dann trotzdem noch was dazu sagen, was er früher mal gesagt hat.
Würde ich jetzt aber tatsächlich gleich anschließen, weil das ist ja die spannende Frage. Wenn der Sohn seinen Vater anzeigt, dann sogar, muss er ja auch Gründe gehabt haben und muss was dazu gesagt haben, wenn auch nicht im Gerichtssaal. Also was kannst du dazu sagen, was der Sohn davon hält?
Also der Sohn ist 2021 zur Polizei gegangen und hat seinen Stiefvater wegen sexuellen Missbrauchs angezeigt. So, das hat eine Polizeibeamtin ausgesagt im Zeugenstand. Und jetzt erschließt sich auch, warum eben eine Staatsanwältin aus diesem, sage ich mal, Ressort die Anklage vertreten hat. Und dieses Drogendelikt, das ist eher so ein Nebenprodukt gewesen dieser Geschichte. Weil als die den Vater dann dazu gehört haben, hat er die Vorwürfe des Missbrauchs vehement bestritten, hat aber zugegeben, dass er seinem Sohn Cannabis gegeben hat und dass deshalb möglicherweise diese falschen Vorwürfe jetzt kommen. Da gibt es natürlich jetzt zwei Varianten, nämlich der Vater hat sich den Sohn gefügig gemacht mit diesen Betäubungsmitteln, um ihn zu missbrauchen, aber das hat der Vater ganz vehement von sich gewiesen. Und der Sohn hat, nachdem er diese Anzeige erstattet hat, ist der Sohn auch mehrfach wieder zur Polizei gegangen und hat gesagt, er will diese Anzeige zurücknehmen und seine Aussage ist nicht richtig.
So, jetzt haben wir schon gehört, dass der Sohn nicht selbst im Gericht war, aber schon vorher was gesagt hatte. Was das war und warum er nicht im Gericht war, das hören wir jetzt.
Der Sohn ist unter anderem deshalb nicht als Zeuge gehört worden, weil er an einer sehr, sehr schweren Psychose leidet. Also der Vater hat schon auch zugegeben, dass sein Sohn in einer völlig anderen Welt lebt jetzt. Der ist immer mal in der Klinik, dann geht es ihm einigermaßen, wenn er kommt und dann nimmt er seine Medikamente nicht mehr und dann geht es ihm wieder schlecht. Und der Vater hat ganz eindeutig gesagt, sein größtes Problem ist die Sucht. Der Sohn ist jetzt 20 und das Gericht hat ein Glaubwürdigkeitsgutachten in Auftrag gegeben gehabt, bevor es um die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs aufzuklären. Und das Glaubwürdigkeitsgutachten ist halt so ausgegangen, das ist gar nicht verlesen worden, dass man diese Anklage wegen sexuellen Missbrauchs gar nicht eröffnet hat.
Ja.
Weil du kannst ein Verfahren nur eröffnen als Gericht, wenn du eine Wahrscheinlichkeit der Verurteilung siehst. Der Vater hat bestritten, der Sohn hat gesagt, stimmt alles nicht, was ich gesagt habe. Und in diesem Glaubwürdigkeitsgutachten ist auch zur Sprache gekommen, das hat man so am Rande dieses Betäubungsmittelverfahrens, dieses Drogenverfahrens mitbekommen, dass es dem Sohn ganz, ganz, ganz schlecht geht wegen dieser Psychose und dass die Drogen induziert ist. Das hat im Verfahren natürlich eine Rolle gespielt. Wenn man so früh anfängt, regelmäßig Drogen zu nehmen, das bleibt halt oft, sehr oft nicht folgenlos.
Eigentlich war, ich will jetzt mal sagen, in Anführungszeichen geplant, wahrscheinlich vielleicht auch von der Staatsanwältin, weil die kommt ja aus dem Bereich, ein Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs zu eröffnen.
Das hat sie auch angeklagt.
Das hat sie auch angeklagt
und die Drogensache ist natürlich auch angeklagt.
Okay, worden. Das war wieder
beides
so
zusammen.
Zwei.
Es waren zwei Anklagen, eine ist eröffnet worden, eine nicht.
Und die, eine hat er abgeschritten, wann wurde die fallen gelassen? Wann wird sowas fallen gelassen?
Ist nicht fallen gelassen. Ja. Und die Staatsanwältin hat Anklage erhoben, es ist immer so, es wird Anklage erhoben und dann muss das Gericht diese Anklage erstmal zulassen, die Hauptverhandlung eröffnen und einen Termin festlegen. So ist der Verfahrensablauf bei jeder Anklage. Sie muss von dem Gericht, das später auch verhandelt, zugelassen werden. Und das ist in dem Fall schon nicht erfolgt, weil zwischenzeitlich das Glaubwürdigkeitsgutachten da war, dessen genauen Inhalt ich nicht kenne. Aber wenn das dazu führt, dass da keine Wahrscheinlichkeit auf Verurteilung besteht, dann ist es halt, wie es ist. Also es klang jetzt nicht so, als ob das ein fetter Freispruch werden würde, sondern es ist einfach nicht eröffnet worden, weil die Wahrscheinlichkeit auf Verurteilung gering war, weil der Sohn halt erstens immer wieder wohl zur Polizei gegangen ist und gesagt hat, ich will meine Anzeige zurückziehen, das stimmt alles nicht. Und weil eben dieses Glaubwürdigkeitsgutachten auch gesagt hat, entschuldige, dass ich das jetzt mal so formuliere, der ist ganz schön kaputt.
Und das mit 20 Jahren, ne?
Ja.
Wo kam denn eigentlich raus, dass der Sohn, weil du hast ja auch angedeutet, war in der Schule, vielleicht in falschen Kontakten oder allgemein falsche Kontakte, dass er die Drogen dann da weiterverteilt hat? Oder
da gab es keinen, also gegen den Sohn gibt es kein Verfahren in dieser Hinsicht. Überhaupt gar keins.
Und haben andere Zeugen noch in diesem Prozess ausgesagt?
Nein. Nur die Polizeibeamtin, weil ja im Grunde genommen das Geständnis des Vaters da war. Aber weil man den Sohn eben nicht hören konnte, wollte, weil erstens hat der hat natürlich auch ein Aussageverweigerungsrecht seinem Stiefvater gegenüber. Und dann kommt noch diese Problematik dazu mit der Psychose, mit der schweren drogeninduzierten Psychose. Deswegen ist der Sohn nicht gehört worden, deswegen die Polizeibeamtin, als der Sohn die Erstaussage gemacht hat. Aber der Vater hatte das ja eingeräumt, wenn auch nicht die ganze Anzahl dieser Drogen. Ich sag's jetzt mal, man ist dann von 1500 auf 634 gekommen.
Okay.
Also ein späterer Anfang, weniger in der Woche, und die Staatsanwältin hat im Plädoyer dann auch gesagt, naja, also man muss das jetzt mal ganz, ganz deutlich sagen, dass diese Abgabe an Minderjährige, das ist ein wirklich schweres Delikt, das ist auch mit einem Jahr bedroht. Und du weißt ja, wir rechnen nicht zusammen, sondern die Einsatzstrafe wird maßvoll erhöht. Und im Grunde genommen ist es gehörig schiefgegangen. Der Vater hat seinem Sohn diese Drogen besorgt. Das hat dem Sohn irgendwann nicht mehr gereicht. Und das hat der Vater ja auch mitbekommen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass der Vater das gar nicht mitbekommen hätte, wie sein Sohn drauf war. Er hat wörtlich gesagt, mein Sohn ist eine verlorene Seele. Mhm. Und da hat ihm die Staatsanwältin im Plädoyer gesagt, ja, haben Sie auch Ihren Anteil dran.
Und der Verteidiger hat gesagt, da es ja eingeräumt wurde, kann man ein bisschen runterhandeln und man einigt sich dann worauf?
Das Gericht hat dann gesagt, 18 Monate auf Bewährung, wobei ein Monat schon als verbüßt gilt, weil es muss ja nicht verbüßt werden, aber im Falle, er wird nochmal straffällig und die Bewährung würde widerrufen, müsste es ja verbüßt werden. Und dieser eine Monat Strafrabatt, der ist diesem Zeitverzug geschuldet, dass das alles schon wieder so lange her ist. Das ist halt keine Haftsache gewesen. Der saß zwar mal wegen der Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs, dann ist der Sohn gekommen und hat gesagt, nee, das war nicht so, ich nehme meine Anzeige zurück. Dann ist der Vater wieder auf freien Fuß gekommen und dann war er draußen. Und dann haben die Gerichte ja in der Corona-Zeit jetzt nicht so viel verhandelt und vor allen Dingen haben sie da die ganzen Haftsachen nur verhandelt. Und deswegen hat es in dem Fall, also ich sage mir, das ist noch so ein Altverfahren aus der Corona-Zeit. Und was aber noch eine Rolle gespielt hat, ist natürlich so dieses ganze soziale Gefüge, in denen die Familie lebt.
Ja.
Weil das natürlich, was für eine Binsenweisheit, ja, weil das natürlich auch eine Rolle spielt, bin ich drogenaffin oder bin ich das nicht. Der Vater hat dann noch in dem Zusammenhang eingeräumt, dass er seinem Sohn auch Tilidin gegeben hat, also ein starkes Schmerzmedikament.
Nimmt man aber auch so, ich glaube, Studenten nehmen das auch, um länger konzentriert zu bleiben, vermeintlich, und die Konzentration hochzuhalten.
Hat aber auch ein hohes Abhängigkeitspotenzial. Mhm. Also habe ich zumindest schon mal in einem Gutachten gehört. Und der Vater hat halt gesagt, er ist eigentlich Schweißer, aber er kann als Schweißer nicht arbeiten, weil er so Rücken hat. Und dann hat die Richterin tatsächlich so, bevor es zu Ende ging, noch gesagt, wie verbringen Sie denn eigentlich Ihren Tag? Also die Familie ist seit 12 Jahren da. Und wie verbringen Sie denn Ihren Tag? Also gearbeitet hat er noch nie, hat er gesagt. Aber das wird jetzt natürlich alles anders werden, wenn dieses Verfahren vorbei ist. Es ist jetzt schon auch so, die Mutter saß, also seine Ehefrau, die Mutter des Sohnes saß auch hinten mit drin. Es ist schon so, da ist ein familiäres Gefüge da. Man kümmert sich offensichtlich auch umeinander, aber für den Sohn, also der wird jetzt keine Ausbildung machen, so wie der drauf ist, nach den Beschreibungen des Vaters, der Zeugen und auch nach dem, was der Akteninhalt so hergegeben hat. Für den ist, ja, also der braucht, glaube ich, einen Entzug. Er hat auch schon mal einen Entzug gemacht, hat der Vater gesagt, aber das war irgendwie kein langer und das hat auch nicht viel geholfen.
Aber der Vater selbst war nicht drogenabhängig.
Nein, also er macht auch überhaupt nicht den Eindruck irgendwie. Ach so, und was ich noch ganz interessant fand, der Verteidiger hat gesagt, sein Mandant sagt, er wusste auch, dass das in Deutschland verboten ist, weil es ist auch in Afghanistan verboten, Kindern Drogen zu geben. Das fand ich noch eine interessante Facette, weil das habe ich halt auch schon gehört, dass sich Angeklagte damit verteidigt haben, dass sie nicht gewusst haben, dass es in Deutschland verboten ist. Das ist hier in dem Fall überhaupt nicht der Fall gewesen. Das hat er gleich gesagt, das sei auch in Afghanistan verboten, Kindern Drogen zu geben, weil das nicht gut ist für Kinder.
Wir schauen noch einmal auf das Urteil, 18 Monate auf Bewährung, also 1,5 Jahre. Das spricht schon mal für ein schweres Delikt. Und was da alles so in das Urteil eingeflossen ist, das beleuchten wir jetzt nochmal.
Bei der Strafe ist der Zeitablauf, das Geständnis berücksichtigt worden. Strafschärfend natürlich der Zustand des Sohnes, aber es ist auch berücksichtigt worden, dass diese Verurteilung natürlich Auswirkungen auf den Aufenthaltstitel hat. Das ist jetzt nochmal ein Extraverfahren, aber natürlich, wenn du in Deutschland wegen irgendwas verurteilt worden bist, kann sich das auf deinen Aufenthaltstitel auswirken. Das ist dann wieder abhängig vom Delikt, von der Strafe, von tatsächlich auch von der Nationalität. Also das muss man dann schauen, was da rauskommt.
Klingt jetzt aber so, dieses Verfahren, als ob es da doch relativ ruhig neben dem Gerichtssaal
war. Ganz still. Also wie gesagt, an einem Tag alles zu Ende gegangen, rechtskräftig geworden an diesem Tag. Beide haben verzichtet, Verteidiger und Staatsanwaltschaft haben auf Rechtsmittel verzichtet. Also das ist sehr, sehr selten. Aber wenn du so willst, ist ja auch nicht alles eingeräumt worden, was ganz am Anfang mal im Raum stand.
Und diese Drogenproblematik, die beschäftigt uns ja jetzt sowieso auch gesellschaftlich. Und ich höre auch immer wieder, das, was du jetzt so erzählt hast, das bestätigt auch das, was ich im Gerichtssaal höre, dass immer wieder Experten und Gutachter sagen, dass diese Legalisierung von Cannabis eigentlich falsch ist. Weil schon nach dem ersten Konsum oder nach den ersten 2, 3, 4, 5 Mal, wo man das konsumiert, droht eine Psychose tatsächlich, eine, ja, teilweise Schizophrenie, ganz verschiedene Sachen. Muss nicht sein, kann nicht sein. Hatte ich noch nicht auch in einem Verfahren gehört, dass da Experten ausdrücklich vorwarnen, diese Droge zu runterzureden. Ne?
Ich habe mit einem Drogenstaatsanwalt gesprochen, der gesagt hat, auch früher war er auch mal dafür, aber er macht das jetzt seit 30 Jahren und inzwischen ist er ein Gegner davon. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, mit dem Wirkstoffgehalt, der sich extrem erhöht hat im Laufe der Jahre. Also ich habe schon Gutachter gehört, die gesagt haben, auch Polizeibeamte, das hat mit dem, was wir früher geraucht haben, hat das, was es heute gibt, nichts mehr zu tun. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, deswegen soll ja das genommen werden, was legal hergestellt wird, wo man den Wirkstoffgehalt kontrollieren kann. Aber also die, die mit Leuten zu tun haben, die straffällig geworden sind, das ist ja der Bereich, den ich überblicke. Ich blicke den anderen nicht so gut. Für die ist das tatsächlich eine Katastrophe, weil die sagen, das Suchtpotenzial ist da und der Wunsch nach immer höherer Konzentration, nach immer mehr, weil der Gewöhnungseffekt ja da ist, den kann man halt ganz schlecht eindämmen. Und natürlich gibt es auch so Beimischungen, die chemischer Art sind, also dass das immer eine Naturdroge ist. Das ist halt momentan bei dem, was du auf dem Markt kriegst, auch nicht immer der Fall. Das höre ich immer, wenn man Drogen konfisziert und die dann untersucht werden. Und dann gibt es Challenges im Internet, wo Rezepte ausgetauscht werden, wie man den Wirkstoffgehalt von Cannabis immer mehr erhöht. Das hat irgendwas mit Gefriertrocknung zu tun. Gefriertrocknung und so, also kann man nachlesen im Internet. Ich will jetzt keine Anleitung geben, aber wahrscheinlich bin ich da sowieso komplett die Falsche, weil ich da ganz wenig Ahnung habe.
Wir sind schon beim Thema Drogen und unser Fall ist ja auch abgeschlossen. 1,5 Jahre auf Bewährung hat ein Mann bekommen, der seinem Sohn Drogen weitergegeben hat. Aber wir wollen nochmal auf die Drogendiskussion eingehen und die aufgreifen. Denn in unserer letzten Folge haben wir über eine Mutter berichtet, die ihr 1 Tag altes Baby auf den Balkon gelegt und liegen gelassen hat. Ausführlich haben wir das erzählt, gern noch einmal reinhören. Und was da rausgekommen ist, das erzählen wir Ihnen jetzt. Kurz gesagt ging es ja darum, ob die Frau in die Psychiatrie muss oder nicht. Und auch da war ein Gutachter mit dabei, der der Frau attestiert hat, dass sie eine Art der Schizophrenie hat, dass sie eben möglicherweise auch ausgelöst von Drogen in der Kindheit und dass sie vielleicht sogar Stimmen hört und auf jeden Fall nicht immer in der Welt lebt oder in ihrer eigenen Welt lebt, wenn man es so sagt. Das hat der Gutachter attestiert und es ging ja darum, in die Psychiatrie zu kommen, ja oder nein. Und das Urteil war dann nein, die Frau, die ihr Baby auf den Balkon gelegt hat, muss nicht in die Psychiatrie. Und das hat mir auch schon mal angesprochen, weil es waren wichtige Merkmale nicht erfüllt, und zwar, dass die Frau müsste eine Gefahr für die Allgemeinheit sein, um in die Psychiatrie zu kommen. Und das ist nicht gegeben. Unter anderem war die Begründung, weil sie in den letzten Jahren zum Beispiel nicht aggressiv war gegenüber anderen, außer mal eine Beleidigung. Und sie war auch nicht gegenüber der Staatsanwältin körperlich aggressiv. Sie hat sie zwar beleidigt, aber hat nichts nach ihr geworfen. Das wurde dann so ausgeführt. Und das waren eben dann so Merkmale, wo man gesagt hat, nee, für die Frau, die muss nicht in die Psychiatrie, weil sie eben keine Gefahr für die Allgemeinheit ist. Und da wurde auch explizit darauf eingegangen, was du auch immer sagst, eine Psychiatrie, das ist kein Urlaub. Also das ist Open End. Und das ist ein harter Eingriff, den man so einfach nicht machen kann, auch wenn natürlich die Tat, das eigene Baby auf den Balkon zu legen, schlimm ist, da braucht man gar nichts sagen, aber kein Grund, um in die Psychiatrie zu gehen in dem Fall.
Weil keine Wiederholungsgefahr besteht wahrscheinlich auch.
Auch weil keine Wiederholungsgefahr besteht. Frau ist 40 Jahre alt, bekommt wahrscheinlich kein Baby mehr. Wurde auch so gesagt im Gerichtssaal. Also das nochmal nachhören in unserem letzten Fall. Auch da sehr spannende Einzelheiten. Und ja, wir haben es jetzt angesprochen, dass Drogen, die Debatte um die Legalisierung von Drogen, die läuft weiter, ja, gerade unter Experten.
Ich bin sehr gespannt beim nächsten Drogenprozess, ob das da schon eine Rolle spielt, ob da vielleicht schon Sachen eingestellt werden oder ob man vielleicht sogar Prozesse verschiebt mit kleineren Sachen, weil das ja sozusagen dann in eine Zeit fallen würde, wo man jetzt vielleicht noch verurteilen würde und dann müsste man das alles irgendwie wieder korrigieren. Ich bin sehr gespannt.
Conny, wir bleiben da auf jeden Fall dran und ich danke dir und sage bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
Wie immer, jeden zweiten Montag im Monat gibt es eine neue Folge von uns zu hören in der ARD Audiothek. Und genau da finden Sie auch andere spannende Podcasts aus der Rubrik True Crime. Gern reinhören. Viel Spaß beim Hören.